ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Er ist einer der schnellsten Männer auf dem Rennrodel in den Eisrennen dieser Welt, Max Langenhahn. Im vergangenen Winter gewinnt der dreifache Weltmeister bei den Männern zum ersten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup. Das Ziel für diese Saison ist also klar. Mach's noch einmal, Max.
Der Friedrich Roder baut seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Fast 0,8 Sekunden sind es im Ziel. Großer Jubel, viel Konfetti und ein gebührender Empfang für den neuen Weltmeister durch Felix Loch. Über den Vize-Weltmeistertitel im Sprint freute sich auch Max Langenhahn. Bei schwierigen, weil schmierigen Bahnbedingungen glänzte Silber für den Thüringer wie Gold.
5 der letzten 6 Weltcups im Einsitzer hat Max Langenhahn gewonnen. Zuletzt mit spektakulärer Aufholjagd in Altenberg. Von Platz 21 fuhr der Friedrich Roder noch nach ganz vorn.
Max Langenhahn ist die große Kristallkugel nicht mehr zu nehmen. Der Thüringer rodelt beim Weltcup in Sigulda vorzeitig zu seinem ersten Gesamtweltcup-Sieg.
Und damit herzlich willkommen, Max Langenhahn. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, Max, Traumstart in Lillehammer, Traumstimmung auch in dem kompletten Team, die ist dir besonders wichtig, ne? Warum?
Ja, am Ende, ich bin halt irgendwo auch ein bisschen Athletensprecher, da ist das natürlich immer wichtig, dass alle happy sind und es keine Probleme gibt und natürlich auch jeder mit seiner Leistung zufrieden ist. Und ich glaube, wir wollten halt auch einfach mal ja zeigen, dass ja wir auch in Lillehammer ganz gut rodeln können, nachdem es beim letzten Mal nicht so gut funktioniert hatte.
Nach Innsbruck, wie ist da jetzt gerade so die Stimmung an dem Wochenende?
Wir sind ziemlich schnell alle nach Hause gefahren und es gab nicht so viele Kommentare, sagen wir es mal so in Kurzfassung.
Würdest du trotzdem sagen, dass momentan alles nach Plan läuft? Wie seid ihr durch den Sommer gekommen?
Ich würde sagen, es läuft echt alles nach Plan. Ich glaube jetzt auch so, viele haben gedacht, es ändert sich irgendwie vieles oder vielleicht ist die Leistung nicht so da, nachdem der Norbert gegangen ist. Aber ich würde mal sagen, wir haben das kurz mal geproved, dass wir doch ganz gut durch den Sommer gekommen sind in Lillehammer und ich denke, ja, jetzt gilt es halt einfach so, langsam Fahrt aufzunehmen, weil am Ende geht es dann doch ganz schnell und dann steht die WM in Whistler vor der Tür.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber eben, du hast ja den neuen Bundestrainer mit in den Ring geschmissen und zwar euren neuen Bundestrainer Patrick Leitner, der ja im Grunde genommen auch einen Traumeinstand in Lillehammer gefeiert hat. Der hat jetzt einen neuen Job als Head Coach. Der ist ja selber mal sehr erfolgreich gewesen, aktiv gewesen im Doppelsitzer mit Alexander Resch. Wie ist das, wenn man so einen erfolgreichen Trainer, also der früher als Aktiver selber so erfolgreich hat, jetzt als Bundestrainer hat? Wie ist das für euch?
Ja, das ist natürlich genial. Ich glaube, der hat alles mitgenommen. Alle Gefühlslagen auch natürlich, was immer ganz wichtig ist, von Olympiasieg bis ganz große Niederlagen auch. Wo ich sage, das ist, glaube ich, ganz cool, wenn das halt auch der Bundestrainer selber mal erlebt hat. Und ich glaube, er kann uns ganz, ganz viel mitgeben. Er hat ganz, ganz viel selber erlebt, hat ja natürlich 2 verschiedene Bundestrainer auch selber durchlaufen. Und ja, ich denke, er weiß ganz genau, was er Positives mitnehmen konnte. Und das versucht er jetzt erstmal umzusetzen.
Aber was macht er denn anders als Norbert Loch?
Oh, ich glaube, er ist, glaube ich, schon ein bisschen entspannter. Man merkt ihm aber manchmal an, dass wenn dann doch viel auf ihn einprasselt, dass er ein bisschen gestresst wirkt. Aber ich glaube, da fehlt ihm einfach noch so die Ruhe und Routine und vielleicht auch die Dienstjahre, wenn man so sagen kann. Aber ansonsten, ja, er hat schon versucht, die ein oder andere Änderung vorzunehmen, vielleicht auch in kleineren Gruppen zu trainieren, eine höhere Qualität einfach einzufordern. Ich glaube, das ist ihm gelungen erstmal. Natürlich steht jetzt irgendwie dieses Innsbruck-Wochenende gerade mal so ein bisschen doof da, aber ich sag mal so, das war eigentlich zu erwarten. Da haben wir uns in den letzten Jahren echt nicht so teuer verkauft. Deswegen hoffen wir jetzt einfach auf Oberhof.
Jetzt ist er ja im Sommer eingestiegen als Bundestrainer bei euch. Der war ja auch verletzt auf Krücken dann unterwegs. Wie war so das erste Training? Wie war so der erste Eindruck?
Ja, sehr gut. Wir haben ihn ja, ich sag mal so, ein halbes Jahr nicht gesehen, weil er ja heldenhafter Badmintonspieler ist. Und das aber, glaube ich, jetzt ganz, ja teuer bereut. Dass er ja dann noch mal kurz vor der WM, alle haben gesagt bekommen, okay, es ist jetzt nur eine Aktivierung und die Betreuer wollten ja Badminton spielen und dann passiert es auch noch. Aber ich glaube, er kam mit sehr, sehr viel positiver Energie zum allerersten Trainingslehrgang da damals und hat ja schon einfach ganz, ganz viel positive Energie versprüht, was aufgrund von so einer schweren Verletzung echt, glaube ich, ja, Chapeau ist für alle anderen auch.
Das ist aber so typisch, dass man sich nicht in der eigenen Sportart verletzt, sondern in irgendeiner anderen. Habt ihr jetzt irgendwie eine Ansage bekommen, dass ihr auf gar keinen Fall Badminton spielen dürft in eurer Freizeit?
Ich glaube, das Thema Badminton ist vielleicht ein bisschen vom Tisch. Vielleicht bietet noch der ein oder andere auf seinen Badminton-Schläger bei eBay Kleinanzeigen. Aber nee, wir haben halt immer noch oft mal so einen Scherz darüber. Aber ich denke, ja, am Ende ist es halt immer manchmal döver, als man sich erträumen kann, dass man sich doch bei den einfachsten und lapalsten Sachen dann verletzt und nicht bei der eigenen Sportart. Ja.
Ansonsten nimmt den Schläger einfach das Sport- und Olympiamuseum. Ne, kann er unterschreiben.
Genau, das denke
wunderbar,
ich
da ist er super gut aufgehoben. So, jetzt habe ich es gerade gesagt, ihr habt zwei Weltcups hinter euch. Einmal Lillehammer, perfekter Start. Innsbruck jetzt nicht so gut gelaufen. Und ich habe es ja eingangs gesagt, du verteidigst ja den Gesamtweltcup. Fährt da so der eigene Anspruch mit oder welchen Anspruch hast du an diese Saison?
Klar ist der eigene Anspruch immer sehr, sehr hoch. Erst recht, wenn man irgendwie so letztes Jahr bei jedem Rennen auf dem Podium stand und jetzt schon im zweiten nicht auf dem Podium steht. Nichtsdestotrotz ist da irgendwie jetzt nicht irgendwie der Flow weg oder so. Ich denke, jetzt kommen direkt wieder Rennen, die mir einfach besser liegen. Und ich weiß einfach auch schon seit ein paar Jahren, dass wir vielleicht mal in Innsbruck ein Trainingslager brauchen. Am Ende lief es jetzt letztes Wochenende einfach mal nicht so gut. Aber da ist jetzt schon wieder ein dicker Haken dran. Es beginnt eine neue Weltcup-Woche und die ist jetzt in Oberhof in meinem Zuhause.
Aber würdest du denn sagen, das ist so deine Hassbahn, wenn man das krasse Wort benutzen möchte? Also gibt es eine Lieblingsbahn auch, wo du sagst, da freust du dich schon besonders drauf?
Ich glaube, ich freue mich auf alle Bahnen der Welt, außer auf Innsbruck. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Viele sagen immer, das ist so meine Hassbahn, aber ich würde immer dieses Wort Hass, das hat so viel Negatives, so schlimm negativ ist es nicht. Das Hotel ist traumhaft in Innsbruck, der Blick vom Herrenstadt auf die Nordkette ist traumhaft, nur vielleicht in der Rodelbahn läuft es nicht immer ganz traumhaft.
Da habt ihr auch nicht so wirklich Zeit, bei 145 km/h nach draußen zu gucken, ne?
Nö, nur mal kurz vorm Start. In Innsbruck ist das wirklich so richtig genial. Auch am Königssee war das immer sehr, sehr schön, wenn man da gesessen hat und aufs grüne Licht gewartet hat. Aber ja, danach ist dann der volle Fokus irgendwo anders und nicht auf den schönen Bergen.
Ja, das waren ja wirklich auch österreichische Festspiele, ne? Platz 1 bis 4 durch Österreicher besetzt. Also kann man sagen, die hatten ihren Heimvorteil, haben sie ausgenutzt?
Die haben ihren Heimvorteil ausgenutzt. Also das kann man schon so festhalten. Da ist auch so drumherum das ein oder andere passiert, wo ich auch sage, das ist auch gnadenlos, der Heimvorteil. Wenn dann da für die Österreicher besser gekehrt wird bei Schneefall als für andere Nationen, dann sage ich mal, das ist schon ganz schön gnadenloses Ausspielen des Heimvorteils. Aber naja, ich glaube, Felix hat da ganz gut was zu gesagt im Fernsehen. Und am Ende, ja, freuen wir uns jetzt auf Oberhof, da wird für jeden gleich gekehrt und das ist völlig egal und ich denke, da können wir vielleicht zurückschlagen.
Aber würdest du sagen, da gibt es noch ein Nachspiel? Weil das hat ja schon weiß was von Wettbewerbsverzerrung, oder?
Ach, ich sage immer so, jeder wie er es braucht und wenn sie es so machen müssen, um so ein Ergebnis einzufahren, dann ist das natürlich, ja, Chapeau. Aber ich denke, am Ende finde ich immer, es ist schöner, wenn einfach die Leistung der Sportler für sich spricht und nicht von außen noch irgendwie was getan wird. Und deswegen freue ich mich einfach dann auch einfach auf alle anderen Bahnen in Deutschland. Da wird für jeden gleich alles zum Besten getan. Und das ist, glaube ich, das, was auch einfach auszeichnet.
Wie sehr freust du dich denn auf die Bahn in Whistler?
Sehr. Ich bin zwar auch in den letzten Jahren nicht so oft da gewesen, weil ich dann doch immer mal verletzt war. Und letztes Jahr habe ich aber eigentlich ein ganz gutes Gefühl mitgenommen von der Bahn. Und ich fahre dort auch eigentlich sehr gerne. Und ich glaube, ja, diese positive Energie vom letzten Jahr, die nehme ich direkt mit in die Weltmeisterschaftswoche.
Was würdest du denn sagen? Was sind deine Ziele bei der WM?
Ja, letztes Jahr ist ja eine Medaille nicht ganz so schön farbig gewesen. Am Ende Silber ist auch Silber, gell? Aber ich finde, dreimal Gold ist auch ganz cool. Aber am Ende muss an diesem Tag X wieder alles stimmen. Da muss ja vom Frühaufstehen bis zum Zieleinlauf einfach alles perfekt sein. Und das kann man sich immer nur wünschen, ob man das dann so umsetzen kann, da an irgendeinem Tag im Februar in Whistler. Das weiß ich natürlich jetzt noch nicht.
Wie sieht denn für dich ein perfekter Tag aus? Was brauchst du? Wo du wirklich auch sagen kannst, boah, jetzt bin ich in einer richtig geilen Stimmung. Das wird heute was.
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, gut wäre es, wenn der Tag früh anfangen würde mit Powder Skifahren in Whistler, dann vielleicht ein 10-0 gegen die eigene Trainingsgruppe im Fußball und dann an den Start gehen. Ich würde sagen, dann...
Und dann nochmal schnell einen WM-Lauf.
Und dann vielleicht schnell einen WM-Lauf. Dann habe ich sehr, sehr viel gute Energie im Gepäck, um da auch einen guten WM-Lauf zu zeigen. Aber nein, am Ende, ja, ist es eigentlich ganz simpel. geniales Frühstück, geniales Wetter. Da ist eigentlich, glaube ich, schon so der Mut im ganzen Körper schon ganz da, weil jeder weiß auch irgendwie, dass man 3-4 Tage vorher schon so eine Spannung aufbaut und sich einfach richtig freut auf die WM. Und ich habe dann eigentlich immer so eine Lockerheit, dass ich dann noch den ein oder anderen Scherz machen kann. Und ich glaube, das hilft mir dann am Ende auch sehr, um dann einfach ein geniales Rennen zu fahren.
Also würdest du sagen, du bist ein Schönwetterfahrer?
Ja, ich sage immer, das tut meinem Gemüt ganz gut, schönes Wetter. Aber auch schlechtes Wetter kann ich auf alle Fälle.
So, was natürlich auch noch helfen würde, ist, wenn du weiterhin gesund bleibst, auch in diesem Winter. Du hast ja in der vergangenen Saison das Weltcup-Finale aufgrund von Rückenproblemen verpasst und du hast dir vor dem Start der Saison 22/23 in den Vorbereitungen den Handwurzelknochen in der rechten Hand gebrochen, bist aber trotzdem gefahren. Wie gehst du mit solchen Verletzungen um? Wie gehst du generell mit Rückschlägen um? Sind das für dich überhaupt Rückschläge?
Ja, im ersten Moment natürlich, wenn jemand einem sagt, ja, du hast dir was gebrochen, ist es so, ach, ja, das ist natürlich jetzt doof, aber ich bin, glaube ich, manchmal ja nicht so ganz belehrbar, will dann halt auch immer trotz Schmerzen weiter trainieren. Für mich gilt es dann halt auch einfach immer so, diese Ziele, die man im Hinterkopf hat, nicht zu verlieren, auch wenn man vielleicht verletzt ist. Das ist vielleicht manchmal so mein Hindernis, dass ich vielleicht doch mal 2-3 Tage mehr Ruhe geben sollte und nicht gleich wieder im Kraftraum gehe und wieder trainiere. Aber ja, ich glaube, man lernt auch einfach nur durch Fehler manchmal. Und davon habe ich mit Verletzungen und Reha und nicht abwarten können, wieder auf den Schlitten zu steigen oder im Kraftraum zu stehen, glaube ich, ganz gute Erfahrungen gesammelt.
Aber ihr braucht ja eure Hände am Start. Also wie funktioniert das mit einem gebrochenen Handwurzelknochen? Also eigentlich ja gar nicht.
Doch, wir haben wahnsinnig gute Physios, wahnsinnig gute Ärzte. Die haben natürlich schon Zauberhände. Und am Ende muss man halt auch vielleicht dann diesen Schmerz mal ausblenden für den ganzen Tag, den man irgendwie ein WM-Rennen fährt oder ein Weltcup-Rennen fährt. Aber ich denke, ja, der Großteil gilt halt da einfach immer den Physios, die da ganz, ganz viel getan haben, dass es einfach so, ja, schmerzfrei wie möglich war. Am Ende tut es natürlich weh, erst recht nach dem Rennen, wenn er so das Adrenalin nachlässt. Aber wenn man dann unbedingt so diese eine Möglichkeit nutzen möchte, eine Heim-WM zu fahren, die man wahrscheinlich nie wieder erlebt, dann macht man vielleicht doch auch einfach alles als Sportler.
Haben denn Leute zu dir gesagt, du bist verrückt geworden?
Nö, also vielleicht ist es nicht so gesund.
Ich kenne dich nicht anders.
Du bist noch jung und ja, gab schon so die ein oder andere Meinung dazu. Aber für mich war ganz klar, das ist diese Once-in-a-Million-Chance und die möchte ich jetzt nutzen, zu Hause die WM zu fahren. Mir war da auch eigentlich immer egal, welchen Platz ich da mache. Hauptsache, ich bin da mitgefahren. Ich habe dieses ganze Drumherum aufgesogen, diese Stimmung, diese Leute, die da extra kommen, die sich irgendwie 2, 3 Jahre, 4 Jahre vorher schon freuen. Ey, geil, du fährst zu Hause eine WM, wir kommen alle. Die will man da natürlich nicht enttäuschen. Die waren, glaube ich, so auch die Ersten, an die ich gedacht habe, wo ich so diese Diagnose bekommen habe, hey, eigentlich kannst du einen Haken an die Saison machen, weil du hast dir da vielleicht den Handwurzelknochen gebrochen und man weiß nicht, wie schnell das heilt.
Also du steckst das relativ schnell wieder weg.
Ja, ich glaube, ich habe ein tolles Umfeld, die einen so sehr motivieren, dass man dann auch einfach über seine eigenen Grenzen geht. Und dann war es mir eigentlich auch egal. Am Ende bin ich auch froh drum, dass ich halt alles dafür getan habe, weil ich am Ende einen wunderschönen Medaillensatz von dieser WM zu Hause hängen habe.
Du bist ja nicht nur im Männerbereich schon sehr erfolgreich in jungen Jahren. Du verteilst gerade den Gesamtweltcup, du bist dreifacher Weltmeister und du warst vor allem auch im Juniorenbereich sehr, sehr erfolgreich und wurdest jahrelang als das Talent nach Felix Loch gehandelt. War das für dich damals eine große Last oder hat dich das eher angespornt?
Das war für mich eigentlich gar so große Last, würde ich sagen. Für mich war das eher immer so, ich habe das voll ausgeblendet. Ich wollte Spaß haben bei dem, was ich mache, war für mich immer so das Wichtigste, ich möchte immer perfekte Läufe haben, ich möchte immer unten im Ziel sein und nicht sagen, ach, ich habe nicht diese 110% abgerufen oder ich habe vielleicht einen kleinen Fehler gemacht oder ich bin nicht bestmöglich gestartet und war vielleicht da immer sehr, sehr selbstkritisch und nach links und rechts habe ich eigentlich mal gar nicht geschaut oder gelesen, was da kommentiert wurde oder was gesprochen wurde. Am Ende war es für mich immer so wichtig, so schnell wie möglich nach oben zu kommen, um sich mit dem Besten der Welt zu messen. Ich habe mich da halt nie ausgeruht, auch wenn man dann vielleicht bei Juniorenrennen doch mal viel Vorsprung hatte, war eigentlich dann immer ganz schnell ein Haken an den Rennen und es war irgendwie der Fokus schon auf dem nächsten. Und manchmal hängt mir das auch jetzt noch nach, dass andere sagen, ich kann mich immer nicht freuen, wenn ich einen Weltcup gewinne oder man sieht mir die Freude nicht an und ich denke mir immer so, ich komme manchmal ins Ziel und ärgere mich noch, dass ich Fehler mache. Natürlich ist es schön, dass da eine Eins steht im Ziel, aber irgendwie bin ich da manchmal ein bisschen zu hart mit mir schon in dem Moment, wo ich sehe, es steht zwar die Eins, aber irgendwie habe ich dann doch nicht alles abrufen können.
Aber würdest du sagen, du kannst nie zufrieden sein? Ist es eine Stärke oder ist es eine Schwäche von dir?
Ich würde sagen, es ist eine Stärke, dass man nie zufrieden ist, weil man dann immer noch härter an sich arbeitet. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es manchmal eine Schwäche ist, dass man sich nicht einfach mal eingesteht, dass es doch eine gute Leistung war. Aber ja, am Ende ist es vielleicht auch das der Grund, dass man dann doch so schnell jetzt Erfolg auch bei den Senioren da ja einfahren konnte.
Und vor allem warst du auch schneller als Felix Loch, dein Teamkollege. Wie ist das Verhältnis miteinander?
Ja, genial. Mich hätte es nicht besser treffen können. Ich durfte irgendwie als Junior das erste Mal dann bei den Großen mitfahren, im Herren-Nationalteam. Und mich hätte es nicht besser treffen können, als das erste Mal auf einem Lehrgang direkt mit Felix aufs Zimmer zu dürfen. Damals war das eher noch so, oh, ich muss mit Felix Loch aufs Zimmer. Das ist irgendwie nicht so cool. Es ist irgendwie so der krasseste Mensch, den es gibt in Deutschland für diese Sportart. Und ich weiß damals, das war ein Trainingslehrgang in Lake Placid. Irgendwie weiß ich gar nicht mehr, warum ich so spät nachgekommen bin. Auf alle Fälle war Felix schon im Zimmer und ich kam irgendwie nachts um 2 ins Zimmer reingeschneit und habe so ganz leise alles gemacht. Und ich habe dann gesehen, irgendwie ist noch Licht an. Und dann sehe ich so, dass der auf dem Bett sitzt und ich bin erstmal einfach vorbeigeschlichen, habe gar nichts gesagt, hatte so eine riesige Ehrfurcht vor diesem Felix Loch, der da am Bett saß. Ja, und am Ende, glaube ich, hätte er nicht was gesagt, wäre aus mir kein Wort mehr rausgekommen an diesem Abend. Und ja, vom ersten Satz an war ich mir so sicher, hey, ich mich hätte es nicht besser treffen können mit Felix hier auf dem Zimmer. Und ich glaube, das hat mir auch einfach in den ersten 6 Jahren so viel gebracht, weil ich immer fragen konnte, wenn irgendwas war, der natürlich auf jeder Bahn so viel Erfahrung sammeln konnte, die ich gar nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Und wenn man dann so einen geilen Austauschpartner hat, kann man sich eigentlich gar nicht besser entwickeln als junger Sportler.
Also du hast ihn am Anfang so ein bisschen für einen Heiligen gehalten. Ich glaube, so kann man das festhalten. Aber das ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil Felix Loch hat nämlich auch eine Frage an dich, weil wir gerade bei diesem legendären Doppelzimmer waren. Ich spiele dir die Nachricht mal vor.
So Max, meine Frage ist, was kann ich, wenn wir im Winter zusammen am Zimmer sind, eigentlich besser machen? Oder gibt es da überhaupt was? Oder regt dich was extrem auf, damit ich das mal weiß, damit ich das beim nächsten Mal nicht machen kann? Also, du hast jetzt die Chance, in aller Öffentlichkeit über mich mal so richtig herzusehen. Also, viel Spaß. So,
jetzt ciao. Sind wir gespannt.
Boah, die Frage ist gut. Weil man hat ja immer so, wenn man so einen Zimmerpartner über Jahre hat, dann hat man doch eigentlich immer eine Sache, die einen nervt. Aber irgendwie würde ich sagen, mir würde nicht eine auf Anhieb einfallen. Weil wir gehen beide spät ins Bett. Er steht manchmal früher auf als ich, das stört mich aber auch nicht. Er bemüht sich immer super leise zu sein, wo ich mir immer denke, das muss er gar nicht, weil ich muss eh aufwachen. Und warum lässt er mich dann noch weiter schlafen?
Ihr müsst ja beide an der Bahn sein, ne? Zur selben Zeit.
Ja, richtig. Ja. Oh. Es gibt eigentlich gar nichts, was mich jetzt irgendwie stört, weil es einfach so eine perfekte Symbiose ist, auch wenn das jetzt einfach nur so richtig kitschig klingt. Aber es gibt nichts, was mich stört. Doch eine Sache stört mich. Da fällt mir doch was ein. Felix muss immer die Vorhänge zumachen zum Schlafen. Und ich schlafe eigentlich immer so mit offenen Vorhängen, damit ich früh wach werde, weil es einfach hell im Zimmer ist, egal zu welcher Uhrzeit. Das ist das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen stört, aber das ist keine Last.
Ist das auch, was Felix zum Beispiel an dir stört, dass du immer die Vorhänge aufhaben musst?
Nö, ich habe mich da damals schon als Stift natürlich hingegeben und habe mir gedacht, okay, der macht das so, vielleicht hilft mir das ja auch, besser zu werden. I don't know, habe ich nie hinterfragt. Ich habe mir immer gedacht, okay, er macht das eh abends. Ich mache es ja auch nicht selber. Oder er fragt, kannst du die Vorhänge noch zumachen? Das mache ich natürlich.
In 3 Sekunden.
Ich stört's jetzt nicht. Ja, ich springe aus dem Bett raus und dann.
Vorhänge zu. Ja. Hackordnung, ne? Nee. Die gesunde Hackordnung auf dem Zimmer. Aber würdet ihr sagen, dass ihr beide gleich ordentlich seid? Weil wenn ihr mehrere Wochen unterwegs seid, einer ist ja immer eigentlich unordentlicher.
Ich glaube, wir sind beide gleich ordentlich und auch sehr ordentlich. Wenn ich manchmal so die Zimmer gucke von anderen bei uns im Nationalteam, da denke ich mir immer so, bei uns ist so vielleicht so eine 2+, bei anderen ist es dann mal eine 5-. Und da, denke ich, nehmen wir uns beide nichts. Das ist eigentlich gut.
Du hast mit 10 Jahren erst angefangen zu rodeln und davor hast du Fußball gespielt und du hast geturnt, habe ich gelesen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, Fußball spielen durfte ich eigentlich immer nicht. Meine Eltern haben mir das immer verboten und ich bin dann immer zum Fußballplatz und habe den anderen Kindern beim Training zugeguckt. Turnen kam durch meine Mama, die ist natürlich früher Turntrainerin gewesen. Dann bin ich nebenbei noch Ski gefahren, weil mein Papa so Skilehrer ist und Skitrainer bei uns im Skiclub war. Und dadurch war ich eigentlich sportlich ganz gut schon aufgestellt. Und es hat mir auch alles riesen Spaß gemacht. Also ich war immer sehr, sehr schnell für alle Arten von Sport zu begeistern als Kind. Und ich glaube, ich muss auch sagen, Turnen ist, glaube ich, die Sportart, mit der man sich am besten entwickeln kann als Kind.
Aber profitierst du vom Turnen auf dem Rodeln? Weil zum Beispiel Mondo Duplantis, der Stabhochspringer, der hat ja auch mal oder ist ja mal geturnt und bricht gerade alle möglichen Rekorde beim Stabhochsprung. Profitierst du davon?
Also ich würde sagen, schon sehr. Ich bin wahnsinnig beweglich, trotz dessen, dass ich irgendwie 1,90 bin und 100 Kilo wiege. Und ich habe, ja, wenn die anderen das immer sagen, man sagt das ja immer nicht von sich selber, aber ich bin, glaube ich, koordinativ sehr, sehr gut veranlagt. Und ich denke, das hat man nicht irgendwie so als Talent in die Wiege gelegt, dass man alles sehr, sehr gut kann, was mit Koordination zu tun hat, sondern das erlernt man auch in jungen Jahren. Und ich glaube, das ist halt einfach durch dieses Turnen gekommen, diese ganze Bewegung im Raum, seinen Körper zu steuern, da als junger Knirps, egal ob am Reck, am Bahn, am Boden oder am Sprung, ist es schon so, dass man sich da einfach sehr, sehr gut entwickelt.
Ich wollte gerade sagen, mit 1,90 Leistungsturner wäre ein bisschen schwierig, oder?
Ich war mini klein bis zur 10. Klasse. Ich war
dann auf einmal
7., 8., 9. Klasse der Kleinste bei mir am Sportgymnasium oder mit einer der Kleinsten. Und dann ging es auf einmal ganz schön schnell in die Höhe. Deswegen bin ich früher auch immer Doppelsitzer gefahren als Hintermann und durfte ja nicht so viel Einsitzer fahren. Und dann kam der Change.
So, jetzt bist du im Einsitzer unterwegs. Wie ist es dazu gekommen? Warum bist du in den Rodel umgestiegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Am Ende wollte ich immer auf Sportgymnasium, egal ob für Fußball, Skifahren, Touren. Und ja, dann kamen doch dann da die Angebote und dann war irgendwann damals unser Landestrainer, der kam halt nach Hause und hat gesagt, okay, so zu meinen Eltern, wollt ihr euren Sohn ein Sportgymnasium geben? Der hat schon ganz gute Zubringerwerte und dann, ja, haben mich meine Eltern verkauft da abends irgendwann zu Hause. Und so ging es dann zum Rodeln ans Sportgymnasium.
Ich wollte gerade sagen, wirfst du ihnen das heutzutage vor oder sagst du eher so, danke, dass ihr mich damals verkauft habt?
Ich glaube, ich würde schon sagen, danke. Ich glaube, mein Herz schlägt immer noch sehr auch für Skifahren und Fußball. Aber am Ende, ja, jetzt sitze ich hier und darf darüber berichten, wie toll es doch geworden ist, mein Leben, und wie schön es ist, auch mit Rodeln. Und da darf ich eigentlich meinen Eltern auch nur Danke sagen, dass sie mich verkauft haben.
Und vor allem auch, wie erfolgreich das geworden ist, wenn man zum Beispiel auf die letzte Saison schaut. Hattest du denn damals irgendwelche Vorbilder, also dass du gesagt hast, ich möchte genauso werden wie der oder die?
Ich habe die Frage auch früher schon ganz oft gestellt bekommen und habe sie immer beantwortet, dass ich irgendwie nie so ein Vorbild hatte. Ja, ich habe schon ganz viele Sportler immer bewundert und jeden für sich, weil jeder irgendwie speziell war. Aber es gab nie so dieses Rodelvorbild oder dieses Sportvorbild, sondern ich habe eher einfach richtig, richtig gerne auch ganz, ganz viele Sportarten geguckt und habe mich einfach da ja positiv beeinflussen lassen von ja ganz vielen verschiedenen Sportgrößen.
Jetzt stellt man sich ja immer so die Frage, was macht ihr Rodler eigentlich im Sommer? Wie sieht so euer Sommer aus? Wie trainiert ihr? Könnt ihr überhaupt auf die Bahn?
Ja, wir trainieren trotzdem ganz normal in Oberhof erst recht oft dann auf der Bahn. Das ist ja dann Betonkörper und da lässt sich auch ganz gut rodeln mit Rollen. Man ist zwar ein bisschen langsamer und das Ganze ist dann viel gefährlicher, weil wenn man stürzt, dann ist man auf alle Fälle mit einem coolen Ticket auf der Intensivstation im Krankenhaus. Aber ja, sonst ist ganz, ganz viel Kraftraum natürlich. Und ich suche mir dann trotzdem immer noch links und rechts eine andere Sportart mit Volleyball, Fußball,
Badminton.
Gern Wakeboarden, Badminton gar nicht. Da habe ich jetzt auch ein bisschen Furcht vor nach der Verletzung, die ich
schlimmer
gesehen
habe. Schlimmer als Rodeln.
Schlimmer als Rodeln.
Aber ihr habt nicht diesen Rennanzug an, ne? Also wenn ihr durch diese Betonbahn fahrt, dann habt ihr schon dickere Sachen an oder habt ihr diesen dünnen Rennanzug an?
Das ist eine gute Frage, was ich jetzt sagen darf. Nein, also wir haben da auch nur den Rennanzug an.
Okay.
Und haben da jetzt auch nicht krasse Schutzkleidung drunter, weil es einfach dann zu warm wird, wenn du jetzt da irgendwie die Kevlar anhättest und so. Aber ja, da ist halt natürlich auch jeder selber für sich verantwortlich. Man könnte bestimmt auch in der Motorradkombi da runterfahren, aber es ist einfach nicht so nah an dem Sport, den man dann trainieren möchte, weil im Winter fahre ich natürlich auch nur in dem dünnen Rennanzug.
Okay, aber da rutscht der ja quasi auf Eis. Auf Beton ist das ja eher schwierig. Oder wird der Beton dann nochmal nass gemacht? Gar nicht.
Nee.
Also einfach Beton, Beton ist Beton.
Beton ist Beton. Es ist alles ein bisschen härter. Dafür kann man aber mit dem Schlitten leichter lenken, weil man ja natürlich viel mehr Grip hat als auf Eis. Dadurch ist es, glaube ich, einfacher, die Fahrspur zu halten. Aber wenn man dann doch umkippt, dann ja, stoppt man auf alle Fälle sehr, sehr schnell.
Okay, hast du denn eine Geschichte zu erzählen, wie du den Beton geküsst hast und was dann passiert ist?
Ich bin zum Glück, ich glaube, auf Holz noch nicht im Sommer gestürzt. Das möchte ich auch einfach nicht. Weil ich habe das schon das ein oder andere Mal gesehen und die Verbrennung, die sieht man dann auch eigentlich immer noch in der Wintersaison, in der man sich oder auf die man sich vorbereitet hat.
Wir hatten ja vor kurzem Justus Strelo, den Biathleten, bei uns zu Gast, der da sagte, der private Strelo hat Pause bis April. Wie ist das bei dir?
Ja, wir fahren eigentlich immer so bis Ende März. Irgendwie Anfang März sind so die letzten Weltcups. Dann geht es eigentlich in die Vorbereitung und Testphase für neues Material für die neue Saison. Das ist eigentlich immer so die wichtigsten Wochen. Auch wenn eigentlich so der ganze Dampf so raus ist, sind das so die Wochen, wo man natürlich schon wieder für die nächste Saison vorarbeiten kann und sich den Vorteil verschaffen kann. Die sind eigentlich immer für mich wichtig, auch wenn das alles ein bisschen lockerer dann ist. Und ich versuche dann auch immer mal doch 1, 2, 3, 4, 5 Tage Skifahren zu gehen, um einfach auch mal den Kopf frei zu bekommen und einfach auch ja Spaß wieder auch an anderen Sachen zu haben. Und dann ist oft so bei mir, dass ich noch Bundeswehrlehrgänge habe, so im April. Mein Dienstherr, ja, den will ich ja dann natürlich auch nicht auf der linken Seite liegen lassen. Und dadurch bin ich dann eigentlich immer so 3, 4, manchmal 6 Wochen dann bei der Bundeswehr noch eingeplant, jetzt immer nach der Saison. Aber irgendwann ist es dann auch so, dass wir da genügend Lehrgänge haben, dass wir dann, ja, doch mal 2, 3 Wochen frei haben nach der Saison. Aber dieses Jahr wird es auf alle Fälle so sein, dass ich wieder 4 Wochen zum Feldwebellehrgang darf.
Also volles Programm.
Ja, ich sag mal so, das ist ja auch schön, dass wir so tolle Möglichkeiten geschaffen bekommen von der Bundeswehr. Und es macht aber auch eigentlich immer riesen Spaß, auf diesen Lehrgängen alle anderen Wintersportler dann zu treffen, die nach der Saison dann auch diese Lehrgänge machen. Und ich glaube, wir haben da eigentlich auch immer eine richtig geile Zeit, alle zusammen dort.
Und ich habe jetzt gerade so oft schon Skifahren von dir gehört. Also deine zweite Karriere wäre dann Skifahrer. Wenn du den Rodel an den Nagel hängst, wirst du einfach nochmal Abfahrer. Hängst du nochmal hinten dran. Rente nicht mit mir.
Weiß ich nicht.
Weißt du noch nicht.
Ja, ich sehe immer so diese ganzen Verletzungen da bei den Skijungs. Ich glaube, ja, es ist genauso wie wir Handverletzungen haben die Knieverletzungen. Und ich glaube, ja, es ist auch nicht so richtig genial. Und erst recht, wenn ich dann irgendwann in 10 Jahren da erst mit Skifahren anfange.
Nee, ist das beste
ich mag
Abfahrer,
dieses entspannte
Alter.
Skifahren.
Ist das beste Abfahrer, Alter? Also.
Da bräuchte ich 15 Jahre Erfahrung vorher noch.
Bist du eigentlich gerne unterwegs? Reist du gerne?
Ich reise eigentlich sehr gerne, aber ich reise lieber nicht mit dem Rodelsport, sondern für mich, weil dann ist es nicht immer auspacken, einpacken, alles so getaktet, Athletiktraining, Rodeltraining, Krafttraining, Wettkampfvorbereitung, Wettkampf, alles wieder zusammenpacken und direkt in den Flieger, sondern da kann man so, ja, dann doch mal was links und rechts sehen von der Welt und ist nicht nur an einem Ort gefangen, wo man ganz viele Krafträume sieht und ganz viele Rodelbahnen.
Also wo man einfach Dinge auf sich wirken lassen kann.
Ja.
Für die langen Wartezeiten und gegen die Langeweile in Flugzeug und Bus haben wir übrigens das perfekte Rezept, einen tollen Podcast aus unserer ARD-Audiothek, zum Beispiel der WDR5 Sport Inside Podcast. Ob Fußball-WM, Olympia oder Breitensport um die Ecke, Sport Inside blickt hinter die schillernde Fassade des Sports und heraus kommen dabei wahnsinnig packende, spannende, aber auch erschreckende Geschichten. Solltet ihr unbedingt reinhören und kannst du natürlich auch reinhören, wenn du dann wieder privat unterwegs sein solltest oder halt eben auch mit der Nationalmannschaft. Apropos, was machst du eigentlich privat, wenn du vom Rodelzirkus Abstand gewinnen möchtest? Also wo findet man dich?
Zu Hause. Ich denke, für mich ist immer so Abstand gewinnen, einfach zu Hause bei meiner Freundin, bei meinen Eltern, einfach geniale Gespräche zu haben, die nicht mit Rodeln oder nicht mit Sport zu tun haben. Aber für mich ist dann trotzdem immer so, dass ich, glaube ich, als Ausgleich dann gerne auch mal zu meinem Fußballverein zum Fußballtraining gehe und einfach mal unter andere Jungs kommen, die nicht über dieses Ganze, was am Wochenende passiert, mit Weltcup hin oder her reden, sondern einfach auch andere Themen haben, Und das ist, glaube ich, so zum Abschalten wirklich genial.
Und du bist unter die Modedesigner gegangen? Habe ich auch gesehen. Du hast eigenes Merch, was du verkaufst. Wie ist es denn dazu gekommen? Trägst du manchmal selber einen langen Hahn?
Ja. Also ich finde das immer ganz lustig, weil es ist eigentlich so aus einer Idee entstanden, weil wir hatten ja Corona 2022, keiner konnte zu Olympia und damals war das halt einfach so, ich saß damals mit den Tobis im Bett und wir haben uns die Eröffnungsfeier angeguckt und auf einmal kriege ich ein Bild.
Mit Wendel Alt, ne?
Freunden zu Hause, mit Wendel Alt,
ja,
genau.
Die waren Tobis,
und krieg so ein Bild und denke mir nur so, okay, da hat ein Trainer, der mich damals aus der Jugend begleitet hat und seine Frau ein T-Shirt an, hat mir gedacht, boah, die sind ja crazy, die haben sich T-Shirts gemacht für Olympia. Und auf einmal kriege ich am nächsten Tag dann, weil die haben es zu früh gemacht, irgendwie gab es da eine geheime Gruppe und alles war abgesprochen, haben die dann alle mir am nächsten Tagen Bildern geschickt mit diesen Klamotten. Und da hatten zwei Freunde von mir, zwei meiner besten Freunde, einfach so Merch entworfen mit so Olympia-Logo, hatten da so ein bisschen Trouble, weil sie einfach die olympischen Ringe genommen haben und wussten es gar nicht, dass man das nicht so nehmen darf. Und
Copyright, egal.
Ja, Copyright komplett, Haken dran.
Wieder egal.
Einfach richtig geil und die haben so geile Sachen gemacht und alle haben das angehabt und dann ist das halt natürlich einem auch unangenehm, wenn man dann irgendwie dann 6 Monate später mal am Sportgymnasium vorbeiläuft und da läuft so ein kleiner Fünftklässler an einem vorbei und hat diese Sachen an von Olympia, von mir. Und ja, irgendwann haben wir gesagt, hey, diese Sachen sind so ein bisschen outsourced, weil das sind doch so Beijing 2022, so jetzt nicht ein Wettkampf, mit dem ich so richtig tolle Sachen verbinde, weil halt einfach Corona war. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen das nochmal machen, weil andere, ja, Freunde, die haben auch gesagt, das wäre mal cool, da irgendwie was zu entwerfen, was einfach so casual ist, was man immer nehmen kann, wo jetzt keine krasse Verbindung ist. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das diesen Sommer. Meine Freunde hat mir wahnsinnig geholfen, mein Manager, und jetzt haben wir einfach Sachen und ich glaube, jetzt kann jeder sich wieder neu ausstatten mit Sachen, die ja ganz langlebig sind.
Man sieht es auch gerade nicht, aber du hast auch ein interessantes T-Shirt an. Diese Katze aufgedrückt. Das ist nicht auf deinem Mist gewachsen, ne?
Nein.
Das kann man so kaufen.
Das kann man so kaufen, ja.
Was ist das? Die Grumpy Cat.
Ja, das ist die Grumpy Cat und dann, ich weiß nicht, ob man es lesen kann.
I just want to be loved. Ja, jeder braucht einfach lustig. Liebe. Ja.
Richtig. Egal, auch wenn man einen schlechten Tag hat, ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man auch alle anderen auffängt. Deswegen ist immer mir wichtig, egal wie so mein Rennen ist, dass auch mir irgendwie so die Stimmung rundherum wichtig ist und dass man auch der vielleicht ein schlechtes Rennen hat, wieder mit aufbaut, weil am Ende, ich habe ganz viel positive Energie, wenn ich ein gutes Rennen hatte und dann ist mir wichtig, dass ich die anderen auch einfach vielleicht mit aufbaue.
Also gute Stimmung, vielleicht auch gute Musik. Wir haben nämlich jetzt noch eine Bitte zum Schluss und zwar wollen wir am Ende der Saison eine kleine Playlist erstellen mit den Songs eurer Wintersport-Superstars. Da kann alles mit dabei sein von Schlager, Metal, Rock, keine Ahnung was. Was ist denn derzeit dein Lieblingssong? Also welchen Song sollen wir auf diese Playlist draufpacken? Ich schreibe mit. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers zum Beispiel.
Nee, gar nicht.
Okay.
Boah, nee. Loud Enough von Akros habe ich jetzt hier gerade, was echt anscheinend viel läuft.
Okay, Loud Enough. Akros?
Ja, A-K-R-O-S.
Okay, ich komme mir gerade vor wie Mutti. Ich kenne diese Band nicht. Oder ist das ein Sänger?
Ich weiß es nicht.
Weißt du nicht? Aber es ist gute Musik.
Nee.
Gut.
Anscheinend.
Dann würde ich sagen, packen wir das drauf.
Für mich gute Musik.
Dann packen wir das drauf auf die Playlist. Ich bin da wirklich mal gespannt, was auf dieser Liste am Ende stehen wird und zusammenkommt. Jetzt wünschen wir dabei erstmal alles Gute für diese aktuell laufende Wintersaison und dass natürlich auch bei der WM alles gut läuft und dass du vor allem gesund wirst. Vielen Dank, Max Langenhahn.
Vielen lieben Dank.
Dankeschön. Und wir sind dann am kommenden Donnerstag wieder für euch da mit einer neuen Folge, Folge 6 eures Lieblingspodcasts. Ihr hört also, wir sind schon mittendrin in dieser Wintersportsaison und bis zur Vierschanzentournee zum Beispiel ist es nicht mehr allzu weit. Abonniert uns doch gerne und lasst ein Feedback da. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.